Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema die IGFM im Einsatz für bedrohte Menschenrechtsverteidiger. Seit 1948 gibt es klar definierte Rechte, die einem jeden Menschen unabhängig seiner Kultur oder dem politischen System, in dem er lebt, zustehen sollten. In vielen Ländern dieser Erde aber werden diese Menschenrechte regelrecht mit Füßen getreten, in anderen zumindest teilweise verletzt. Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte setzt sich für die Menschen ein, die in ihren Ländern gegen Ungerechtigkeit eintreten und dabei nicht selten ihre Freiheit oder gar ihr Leben verlieren. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Walter Flick vom Referat für Religionsfreiheit und verfolgte Christen und Herrn Jochen Langer. Er ist Diplom-Ingenieur und engagiert sich bei der IGFM. Grüß Gott, Herr Flick.
Guten Morgen, Frau Karif.
Guten Morgen auch, Herr Langer.
Ja, guten Morgen, Frau Karif.
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, wir haben es gehört, setzt sich ein für Menschen, die in ihren Ländern dafür kämpfen, dass die Menschenrechte umgesetzt werden. Seit wann gibt es denn die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Herr Flick?
Ja, die Gesellschaft für Menschenrechte, sie hieß damals noch Gesellschaft für Menschenrechte, nicht international, wurde 1972 in Frankfurt am Main gegründet, auf dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen, besonders im damaligen kommunistischen Ostblock. Und es war eine freie Bürgerinitiative, es waren auch Exilrussen dabei, andere, die gesagt haben, wir müssen etwas für die Dissidenten in der damaligen Sowjetunion tun.
Also ist im Grunde genommen damals entstanden und hat sich um die Menschen in der Sowjetunion gekümmert.
Nicht nur, auch in der DDR. Und wenn ich jetzt schon sagen kann, wenn man so ein bisschen in die Geschichte der IGFM sieht, der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, das I kam Anfang der 80er Jahre dazu, weil sie selbst eine verfolgte Menschenrechtsorganisation, besonders in den 80er Jahren, in der DDR-Zeit, ist sie von der damaligen Regierung sehr bekämpft worden als Störer.
Wie hat sie sich denn dann weiterentwickelt? Also zunächst für die Ostblockstaaten eingetreten, heute international tätig. Herr Langer, welcher Prozess ist dem vorausgegangen?
Nun, es ist eine Entwicklung, die stufenweise gelaufen ist. Inzwischen sind 26 Sektionen, also praktisch Organisationen, die in der IGFM international angegliedert sind, dabei jede selbstständig arbeitet, 26 Sektionen in 26 Ländern und zusätzlich sind es noch 4 Gruppen von nationalen Sektionen. In Deutschland ist die deutsche Sektion gewachsen auf 3000 Mitglieder, die sich zu der deutschen Gruppe zugehörig fühlen, eingetragene Mitglieder sind. Und diese deutsche Sektion arbeitet mit den anderen eigenständigen Sektionen zusammen und sind verbunden in einer Dachorganisation, die sich einem gemeinsamen Präsidenten gewählt haben und auch regelmäßig treffen.
Der Präsident, der dann für die ganze IGFM zuständig ist, oder gibt es in jedem Land für jedes Land sozusagen einen extra Vertreter?
Es gibt einen zuständigen Präsidenten in jedem eigenen Land. Das ist für Deutschland die Frau Bornmüller. Und darüber hinaus gibt es einen Präsidenten für den Dachverband. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Deutscher, und zwar der von Bischofshausen.
Herr Flick, sind das meistens Ehrenamtliche oder wie viele hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten denn bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte?
Wir haben in unserer Geschäftsstelle in Frankfurt, die das Zentrum bildet, ist ja auch der Gründungsort, 12 Angestellte. Aber die große Masse arbeiten ehrenamtlich bei uns in der Geschäftsstelle und auch in anderen Sektionen. Also es gibt kleine Büros zum Beispiel in Wien, in der Schweiz, in Russland, in der Ukraine. Sehr gut ist auch unsere Organisation in Usbekistan, wo die Mehrheit Mitglieder liberale Muslime sind, die auch wegen ihrer Arbeit im Moment zum Beispiel bedroht werden in Usbekistan, die Gruppe, die Sektion.
Wie sind Sie denn miteinander vernetzt? Tauschen Sie sich per Computer aus? Gibt es da Treffen? Oder wie findet die Kommunikation unter den einzelnen Ländern der IGFM statt?
Ja, es gibt Treffen auch der einzelnen Sektionen untereinander. Zum Beispiel, es gibt eine kleine, aber sehr qualitätsvolle Sektion in Paris, die beschäftigt sich besonders mit unseren Sektionen in Afrika oder auch mit der Lage in Nordkorea. Die treffen sich auch, unterstützen. Es gibt so einen Generalsekretär bei uns hier an der Geschäftsstelle, die Arbeit koordiniert, der von allen Sektionen die Berichte erhält. Und wir hatten zum Beispiel jetzt am vergangenen Wochenende unsere Jahresversammlung in Bonn. Und anschließend war auch das Treffen der Vizepräsidenten der internationalen Sektion, die aus verschiedenen Ländern kamen, aus Schweiz, Österreich, der Usbeke war dabei und noch andere.
Von dieser Jahresversammlung wollen wir ja gleich auf jeden Fall noch viel mehr hören, was es dort an Themen gab und was dort sonst besprochen wurde. Herr Flick, Sie setzen sich ein für Menschenrechtsverteidiger. So der Begriff. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, dieser Begriff ist eigentlich in den letzten Jahren wichtiger geworden, weil auch die Bedrohung gewachsen ist und der Wert dieser Menschenrechtsverteidiger stärker gesehen worden ist. Und so gibt es zum Beispiel eine EU-Leitlinie von 2004, da wird definiert, Menschenrechtsverteidiger sind Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, die allgemein anerkannte Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern und schützen. Also sind Einzelpersonen, die sich für die Durchführung zum Beispiel und Einhaltung der Grundrechte einsetzen. Es können aber Organisationen wie wir sein, Gruppen, die sich dafür einsetzen und die eventuell dafür auch bedroht werden, weil sie sich eben für die Menschenrechte in den Ländern da einsetzen.
Was sind denn die Grundaktivitäten von Menschenrechtsverteidigern? Wie können die vorgehen in ihren jeweiligen Ländern?
Es ist die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, dass bekannt wird, was da vorfällt in den Ländern. Vielleicht haben Sie auch in den Medien gehört, dass zum Beispiel eine russische Journalistin, Anna Politkovskaya, im Oktober 2006 ermordet wurde, weil sie einen Bericht über die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien vorbereitet hat. Und im Zuge davon wurde auch ein Anwalt, der sich für sie eingesetzt hat, Stanislav Markelov, jetzt erst im Januar erschossen, weil die eben diese Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht haben. Und das hat dann einigen Kräften natürlich nicht gepasst. Also diese Dokumentation und Veröffentlichungen von Menschenrechtsverletzungen für die Öffentlichkeit, für die internationale Öffentlichkeit, das ist ein wichtiger Punkt, der auch bedrohlich werden kann. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch Hilfe für die Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen. Zum Beispiel in Pakistan arbeiten wir mit einer Organisation zusammen, dazu werden wir später hören, die zum Beispiel diesen Opfern von Menschenrechtsverletzungen Rechtshilfe geben, psychologische Hilfe, medizinische Hilfe, weitere Unterstützung. Also Hilfe für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen neben der Dokumentation. Und ein dritter Punkt ist halt, das entnehme ich übrigens auch dieser EU-Leitlinie von 2004, die das gut formuliert, ist die Bekämpfung einer Kultur der Straflosigkeit, mit der systematische und wiederholte Verstöße gegen die Menschenrechte und Grundfreiheiten verschleiert werden sollen. Also es gibt ja dann auch den Trend in verschiedenen Ländern, dass eben wenn Menschenrechtsverletzungen da sind, die einfach übergangen werden, nicht belangt werden, die Täter nicht bestraft werden. Das ist auch ein Anliegen dieser Menschenrechtsverteidiger und Kämpfer, dass auch Menschenrechtsverletzungen bestraft werden.
Menschenrechtsverletzungen, wir denken da natürlich gleich zunächst einmal an Afrika oder auch den Nahen Osten. Wie ist es denn eigentlich mit unserem Land oder mit der westlichen Welt? Gibt es auch bei uns Menschenrechtsverletzungen?
Tja, da denke ich schon, dass es auch bei uns Menschenrechtsverletzungen, die gibt es auch natürlich. Also die Frage zum Beispiel, wie sieht es mit Asylbewerbern manchmal aus? Und da und dort vielleicht auch tja mit Meinungsfreiheit. Also es gibt, denke ich, manchmal auch so eine Political Correctness, die Meinungsfreiheit, vielleicht auch Religionsfreiheit bei uns unterdrückt. Ich meine, das ist jetzt nicht so sehr unser Thema, sich mit Menschenrechtsverletzungen hier in Deutschland zu beschäftigen. Aber wenn man genau hinsieht, gibt es hier auch subtile Unterdrückung von Menschenrechten, von Meinungsfreiheit. Natürlich das ganze Problem der Abtreibung der ungeborenen Kinder, die getötet werden, ist sicher auch eine gravierende Menschenrechtsverletzung. Da sagen wir aber als Gesellschaft für Menschenrechte, das ist ein wichtiges Anliegen, aber dafür gibt es wichtige Spezialorganisationen dafür.
Und diese EU-Verlautbarung, um noch einmal darauf zurückzukommen, was hat denn die für eine Bedeutung?
Ja, bei dieser EU-Verlautbarung von 2004 geht es da zum Beispiel darum, diplomatische Stellen, Botschaften der EU in Ländern der Welt zu sensibilisieren für Menschenrechtsverletzungen, dass sie Kontakt aufnehmen zu Menschenrechtsverteidigern, dass sie eventuell auch Prozesse von Menschenrechtsverteidigern in den Ländern besuchen, dass also diese diplomatischen Vertretungen der EU in vielen Ländern der Welt Menschenrechtsverteidiger in diesen Ländern stützen, Kontakt zu denen haben, Prozesse besuchen und andere Dinge.
Nun war gerade die Jahresversammlung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte mit dem Thema Menschenrechtsverteidiger. Wo fand denn Ihre Jahresversammlung statt?
In Bonn, Bad Godesberg war das die Jahresversammlung.
Herr Langer, und wie viele Menschen haben denn daran teilgenommen?
In diesem Jahr waren es etwa 150, die über die ganze Zeit dort waren.
Und waren das hauptsächlich ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter oder waren da auch noch Gäste geladen?
Es waren verschiedene Gäste aus dem Ausland geladen und insbesondere Zeugen. Unter Zeugen verstehen wir Leute, die selbst unter Menschenrechtsverletzungen gelitten haben, in Gefängnissen waren, in Umerziehungslagern, die verhaftet waren, die gefoltert wurden und ähnliche Dinge erlebt haben. Oder die als Anwälte des Rechts in verschiedenen Ländern tätig sind und von daher die Situation besonders gut kennen, darüber berichten können. Und auch diese Menschenrechtsverteidiger leben unter häufigen Bedrohungen bis hin zum Mord und sind damit selbst in einer Doppelrolle, einmal als Verteidiger der Menschenrechte und zum Zweiten auch als Betroffene, denen ihr Recht strittig gemacht wird.
Können Sie, Herr Langer, noch ein wenig von dieser Jahresversammlung uns erzählen?
Ja, natürlich. Sie begann diesmal mit der Verleihung eines Menschenrechtspreises. Die IGFM hat aus ihren Reihen eine Stephanus-Stiftung gegründet, die jährlich einen Preis vergibt für eine Person oder eine Organisation, die sich besonders verdient gemacht hat für die Durchsetzung der Menschenrechte. Und der Auftakt bei der diesjährigen Jahresversammlung war die Vergabe des Menschenrechtspreises an einen Herrn Josef Francis aus Pakistan, der eine Organisation gegründet hat, Center for Legal Aid Assistance and Settlement, kurz CLAAS genannt, C-L-A-A-S. Diese Organisation gibt juristischen Beistand für insbesondere Christen in Pakistan, denen ihre Menschenrechte verwehrt werden, die darunter leiden, dass sie als Christen verfolgt werden. Auch andere Menschenrechtsprobleme in dem Land greift diese Organisation auf und gibt juristischen Beistand vor Gericht. Außerdem hat diese Organisation ein Institut gegründet, das Juristen im Lande unterstützt, vorbereitet, belehrt zum Thema Menschenrechtsverteidigung, dass sie in die Lage gesetzt werden, diesen Bereich, diesen juristischen Bereich besser abzudecken, als sie es an Universitäten gelernt haben. Und schließlich hat diese Organisation ein Schutzhaus gegründet, wo Frauen, insbesondere Frauen, Unterschlupf finden, die so verfolgt wurden, dass sie in ihrer angestammten Wohnung oder im Wohnort nicht mehr bleiben können, weil sie da nicht mehr sicher sind. Wenn wir es schaffen, die Leute dort herauszuholen, muss man ihnen irgendwo anders Shelter geben. Und diese Leistungen sind von dieser Organisation Klaas und ihrem heutigen Geschäftsführer, der auch Mitbegründer der Organisation war, so hervorragend gemacht worden, dass die IGFM ihm den Stephanuspreis vergeben hat.
Und wie ging die Versammlung noch weiter?
Am zweiten Tag, dem Haupttag der Veranstaltung, wurden verschiedene Grußworte gesprochen, zum Beispiel vom Herrn Pöttering von dem Europäischen Parlament und anderen Persönlichkeiten, auch einem Mitglied des Bundestags, dem Herrn Fatz, der ja selbst unter DDR-Zeiten ein Betroffener von Menschenrechtsverletzungen war. Und dann wurden andere Persönlichkeiten gehört, wie zum Beispiel den Herrn Josef Frenzes selbst, der den Preis bekommen hat. Er hat dann aus seiner Arbeit in Pakistan berichtet. Die Vorsitzende der Soldatenmütter Russlands, Frau Anna Poljakova, war anwesend und hat über das Leiden der russischen Soldaten gesprochen, wie sie unter Umgehung aller Menschenrechte, vieler Menschenrechte in der russischen Armee ihren Dienst tun müssen. Es gab andere Referenten, eine Anwältin aus Venezuela zum Beispiel, die über die Situation in der veränderten politischen Situation Venezuelas berichtete. Ein Anwalt aus Ägypten, ein türkischer Anwalt, der jetzt in Deutschland lebt und sich insbesondere um die Situation der Christen in der Türkei von Deutschland her kümmert. Da gibt es ja gerade einen Prozess gegen das Stammhaus, das Kloster Mar Gabriel von den syrisch-orthodoxen in der Türkei. Und dann gab es, wie gesagt, Zeugen, die selbst gelitten haben, wie die Helen Behane aus Eritrea, ein Bericht aus Ägypten, ein Bericht aus Kuba. Und so lief die Veranstaltung weiter als Podiumsdiskussion und als Diskussionsebene über diese Problematik, bis sich dann am Nachmittag die Teilnehmer von 150 in verschiedene Arbeitskreise aufteilten und dann intensiver noch über spezielle Probleme gesprochen hat.
Über einige der Menschen, die Sie gerade erwähnt haben, werden wir auch im Lauf der Sendung noch näher eingehen. Sie sagten gerade auch, dass Joseph Francis, der den Stephanuspreis verliehen bekommen hat, von seiner Arbeit in Pakistan berichtet hat. Können Sie das ein klein wenig wiedergeben, wie seine Arbeit dort aussieht?
Ja, der Francis hat insbesondere mit Gerichtsprozessen zu tun. Er bemüht sich darüber hinaus, Leute, die in schwierige Situationen geraten sind, aus dieser Situation herauszuführen. Zum Beispiel leben einige in Situationen, die der Sklaverei entsprechen, die keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen, die keine Möglichkeit haben, aus eigener Kraft zu einem Gerichtsprozess zu kommen. Er bemüht sich um Personen, die zum Beispiel in dem Spannungsfeld zwischen Islam und Christentum, insbesondere hier Frauen, ihrer Rechte beraubt worden sind, die in ihrer Zwangssituation praktisch privat gefoltert werden und nicht den Weg heraus aus ihrem Schicksal finden. Wenn solche Situationen bekannt werden, reisen sofort Leute aus dieser Organisation an die Stelle dieses Ereignisses und versuchen zunächst mal in Gesprächen eine Lösung zu finden. Manchmal auch die Leute praktisch aus ihrer Situation herauszuführen, herauszunehmen und irgendwo zu verstecken, bis dann ein Gerichtsprozess versucht, ihre Rechte einzusetzen.
Herr Flick, die Lage in Pakistan, so lesen wir gerade in den Zeitungen, ist angespannt. Welcher Konflikt herrscht denn dort jetzt im Land? Ein Land, Pakistan, was eigentlich als Verbündeter der westlichen Welt galt und gilt. Welche Konflikte schwelen dort und was hat es mit den Menschenrechten für die Bürger in dem Land zu tun?
Zunächst noch als Ergänzung von eben, diese Organisation CLAS, die Schirmherrschaft hat ein Bischof, Andrew Francis, ein katholischer Bischof von Multan, aber die konkrete Arbeit macht der Joseph Francis, der ist kein Bischof, der auch diesen Preis bekommen hat, ist ein Laie, der eben diese Organisation leitet. Ja, Pakistan ist ein spannungsvolles Land, wo in Teilen des Landes sogar offiziell jetzt im Nordwesten, im Swat-Tal, die Scharia eingeführt wurde mit Billigung der jetzigen Regierung unter Präsident Zardari. Und der hat ja den Diktator Musharraf im vergangenen Herbst abgelöst. Und im Moment geht es darum, dass ein höchster Richter, der unter Musharraf abgesetzt wurde, wieder eingesetzt wurde. Das ist wohl jetzt erfolgt in dieser Nacht, soweit ich gehört habe. Also es wird jetzt auch gegen diese Regierung Präsident Zardari opponiert. Es sind Leute verhaftet worden, es hat Straßenauseinandersetzungen gegeben. Einmal kann man sagen, das Grundproblem von Pakistan ist auch eine Talibanisierung, dass also auch von Pakistan her versucht wird, das Land islamistisch zu unterwandern. Es gibt jetzt Bombenanschläge in Städten, wo man es vorher gar nicht gedacht hat, wie in der 8-Millionen-Stadt Lahore und so weiter. Also diese Richtung Scharia und so, da gibt es Kräfte, die im ganzen Land einführen wollen. Im Moment gibt es eben auch diese Auseinandersetzung zwischen dem Zardari, dem Präsidenten, und seinem politischen Opponenten Sharif. Also es gibt verschiedene Spannungsfelder zurzeit in Pakistan und es ist eine bedrohliche Situation, zumal man auch weiß, dass Pakistan auch die Atombombe besitzt.
Es gibt noch weitere Inhaftierte, natürlich auch in Pakistan, Hector Alem beispielsweise.
Ja, das ist auch ein Mann, der hat eine kleine Menschenrechtsorganisation in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gegründet. Und er hat sich zum Beispiel für Christen eingesetzt, die eine kleine Minderheit in Pakistan sind. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass eine Kirche von der Stadt Islamabad nicht abgerissen wird. Und das hat dann Gegenkräfte, islamistische Gegenkräfte hervorgerufen. Und dieser Mann soll angeblich Anfang des Jahres eine SMS mit blasphemisch Islamäußerungen verschickt haben. Aber er hat nie SMS verschickt, wie er glaubwürdig sagt. Das ist eine Finte. Ihm wird einfach irgendwas vorgeworfen. Und nach dem pakistanischen Blasphemiegesetz, das eben die Beleidigung des Propheten und des Islam stark ahndet, ist er jetzt in Haft. Und wir haben auch ein Bild von unserer Partnerorganisation in Pakistan bekommen, wo er in Ketten ist, geschunden aussieht. Sein Haus ist mitten in der Nacht überfallen worden, er ist abgeschleppt worden. Bilder, auch christliche Bilder, sind verwüstet worden. Er hatte keine Möglichkeit, zunächst sich zu verteidigen. Dieser Mann, wo selbst Muslime sagen, dass der offenkundig unschuldig ist, ist weiter in Haft. Und unsere Partnerorganisation CLAS und wir beobachten die Lage dieses Menschenrechtsverteidigers weiter.
So viel zur Lage in Pakistan. Ein Land, was uns natürlich ganz besonders interessiert, ist immer wieder die Türkei. Denn in Deutschland leben ja ganz, ganz viele Türken und wir sind ganz eng verwoben auch mit dieser Kultur mittlerweile. Beispielsweise in Berlin ist das so präsent, dass man, also das ist so normal, sage ich mal, dass man hier mit der türkischen Kultur ganz stark in Berührung kommt, auf der Straße, in der Nachbarschaft, in der Schule, kulinarisch und was weiß ich was alles. Das ist natürlich uns ganz besonders interessiert, wenn es in der Türkei Menschenrechtsverletzungen gibt. Herr Langer, es gibt dort einen Prozess, sagten Sie, gegen ein Kloster, Mar Gabriel. Warum gibt es in der Türkei einen Prozess gegen ein christliches Kloster?
Ja, da muss man ein bisschen in die Geschichte zurückdenken. Vor 50 Jahren lebten in der Türkei noch etwa 200.000 syrisch-orthodoxe Christen. Die syrisch-orthodoxen Christen sind eine von den ganz frühen christlichen Kirchen, die in der Türkei im Südosten nahe zur Grenze nach Syrien und dem Iran, also einem Gebiet, das zwischen Euphrat und Tigris gehört, dem früheren Mesopotamien. Diese Christen haben dort seit 1915, als der Kampf gegen die Armenier war, stark gelitten, sind geflüchtet, sind ermordet worden und waren bis 1960 noch 200.000 in diesem Gebiet, das wir Tur Abdin nennen, zu Hause. Dann gerieten sie mehr und mehr zwischen die Mühlsteine der kurdischen Widerstandskämpfer gegen die türkische Armee und wurden so aufgerieben, dass sehr viele geflüchtet sind. Die Pressalien gegen sie wurden unerträglich und sie suchten Unterschlupf in der ganzen Welt. Von den 200.000 sind heute nur noch 2.500 etwa in der Türkei ansässig. Das Zentrum dieses Gebiets Tur Abdin ist ein Kloster, Mar Gabriel, der heilige Gabriel, das 397 nach Christus gegründet wurde und im Wesentlichen immer in Betrieb blieb. Dieses Kloster beherbergt heute einen Bischof, einige Mönche, einige Nonnen und ein paar Familien. Sie haben ein großes Grundstück. Ein Teil davon ist eingemauert mit einer großen Schutzmauer um das Klostergebäude, um den Komplex herum. Und dieses Kloster ist jetzt im Zwietracht mit seiner muslimischen Umgebung. Es gab juristische Angriffe gegen das Kloster mit verschiedenen Vorwürfen. Einer der Vorwürfe ist zum Beispiel, dass es auf den Resten einer Moschee gebaut sei, was für uns alle an den Haaren herbeigezogen ist, denn das Kloster von 397 wurde gebaut zu einem Zeitpunkt, wo es noch keinen Islam gab. Der Islam entstand 625 nach Christus. Auch andere Angriffe, zum Beispiel der Vorwurf des Missionierens von Muslimen, ist in unseren Augen nicht berechtigt. Ich will auf alle Einzelheiten dieser Vorwürfe nicht eingehen. Einer zum Beispiel heißt, auf einem Teil dieses Grundstücks wächst Wald. Nach türkischen Vorstellungen oder Gesetzen ist ein Gebiet, auf dem Wald steht, immer Staatsbesitz. Obwohl dieses Gebiet immer dem Kloster gehörte, sind das Ganze oder Teile davon juristisch im Streit. Der Prozess begann im Dezember letzten Jahres. Am 22. Dezember war der erste Termin angesetzt. Auch da sehen wir wegen des Weihnachtsfestes schon in dem Termin allein eine Schikane. Die Weltöffentlichkeit wurde von den Christen dieses Gebietes, die im Asyl irgendwo in Europa leben. In Deutschland haben wir ungefähr 60.000 syrische Orthodoxe und deshalb ist auch der Bekanntheitsgrad, von dem Sie sprachen, in Deutschland sehr stark gewachsen. Wir begegnen ihnen immer wieder, auch wenn nicht jeder erkennt, dass dies syrisch-orthodoxe sind. Wir haben ja eine Vielzahl anderer Türken, muslimischer Türken bei uns. Aber die Christen werden immer deutlicher sichtbar. Sie machten auch aufmerksam mit Demonstrationen und Hinweisen in der Presse auf das Schicksal ihrer Heimat, ihrer Herkunft, auf die sie immer noch stolz sind, für die sie sich immer noch einsetzen. Und so ist dieser Prozess sehr bekannt geworden. Vertreter verschiedenster Organisationen, einschließlich der EU, reisten zu den angesetzten Terminen, wobei die Verhandlungen immer wieder vertagt wurden. Der letzte Termin, jetzt Anfang März, hatte zum Beispiel über 100 Vertreter Westeuropas, die nach Mardin, dieser kleinen, vielen unbekannten Stadt in der Türkei, wo der Prozess stattfindet, aufsuchten.
Herr Lange?
Dort wurde der Termin wieder verschoben und jetzt ist er angesetzt für den 24. April.
Mhm. Herr Langer, ich habe eine Frage. Sie haben gerade gesagt, ein Vorwurf lautet, dass missioniert werden würde. Nun möchte ja die Türkei gerne Mitglied in der Europäischen Union werden. Wie passt das zusammen, dass so ein restriktives Verhalten gegenüber den Christen dort gelebt wird?
Die Türkei sagt immer nach außen, sie ist ein säkularer Staat. Es gibt zwar den Islam, der als große Religion in der Türkei, als fast ausschließliche Religion in der Türkei herrscht, aber die Gesetze des Staates sind weltlich. Es gibt allerdings eine große staatliche Organisation, die das Geschehen in den Moscheen in der islamischen Welt der Türkei überwacht. Und diese Organisation möchte auch gerne die Überwachung der christlichen Kirchen im Lande vornehmen. Außer den syrisch-orthodoxen gibt es noch griechisch-orthodoxe und armenische, die armenische Kirche und eine Vielzahl kleinerer. Aber sie alle leiden darunter, dass ihnen die Religionsfreiheit nicht im normalen Maße gestattet ist. Es ist ihnen erlaubt, in die alten bestehenden Kirchen zu gehen und dort zu beten und ihre Gottesdienste zu feiern. Aber sie haben zum Beispiel kein Recht, ihre Priester im Lande auszubilden. Die einzige Hochschule für Theologie, die Priester ausbildete, ist vom Staat geschlossen worden. Und so leiden diese Kirchen alle unter sehr eingeschränktem Recht der Religionsfreiheit. Und dagegen kämpfen die Menschenrechtsorganisationen zusammen mit den Gläubigen dieses Landes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte im Einsatz für bedrohte Menschenrechtsverteidiger ist das Thema der heutigen Sendung. Nach einer kurzen Musik wird es weitergehen mit Themen wie Russland und Kuba. Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Katja Karif. Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Lebenshilfe. Und heute ist das Thema die Menschenrechtsverteidiger, für die sich die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte einsetzt. Gesprächsgäste heute sind Herr Walter Flick vom Referat für Religionsfreiheit und verfolgte Christen und Herr Jochen Langer, er ist Diplom-Ingenieur und engagiert sich bei der IGFM. Herr Flick, ein Augenmerk heute richten wir auch auf Kuba, die berühmte Insel vor Nordamerika, die seit Jahrzehnten trotzt gegen alle möglichen Einflüsse von außen, die aber auch zu leiden hat unter dem Embargo, was seit Jahrzehnten aufrechterhalten wird. Mit den Menschenrechten auf Kuba steht es nicht zum Besten. So geht es momentan um einen Arzt, Oscar Bisquet. Was ist da los?
Ja, dieser Arzt, heute 48 Jahre alt, hat sich schon seit über 20 Jahren sehr für die Menschenrechte eingesetzt. Und zwar hatte er schon in den 80er Jahren eine Veröffentlichung gemacht über die kubanische Abtreibungspolitik und über Zwangsabtreibungen auch in Kuba. Und das hat ihn natürlich in Konflikt mit den Behörden, mit dem Staat gebracht. Er ist als Arzt entlassen worden, auch seine Frau, die mit ihm stritt, die auch Krankenschwester ist, ist entlassen worden. Und er hat zunächst mehrere Jahre Haft bekommen, hat sich dann weiter gegen die Menschenrechtsverletzungen in Kuba eingesetzt und auch eine Organisation gegründet, Lawton Foundation for Human Rights, die auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte arbeitet, die sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit auf Kuba einsetzt. Und er ist dann 2002 mit einigen anderen zusammen wieder zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Er hat 2002 25 Jahre Haft bekommen und sitzt in einem Gefängnis bis heute in Companhado del Este Gefängnis in Havanna. Und er ist sehr angegriffen, gesundheitlich und so weiter. Wir haben Kontakte auch nach Kuba und auch über Exilkubaner oder auch Untergrundreisen. Ihm geht es schlecht. Er ist auch Ehrenmitglied unserer Organisation geworden. Und wir hoffen, dass er das Ganze gesundheitlich übersteht und irgendwann freikommt.
Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung und begrüßen ganz herzlich Frau Fechler aus Ankum.
Ja, grüß Gott, Frau Karif, grüß Gott, Herr Flick und grüß Gott, Herr andere Referent, Herr Diplom-Ingenieur. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ja, Herr Flick, ich glaube, Sie meinten damit Pakistan, es ist nicht islamistisch unterwandert, es ist ja ein Islamstaat, das wissen Sie ja, sondern es ist von Fundamentalisten, von Fanatischen unterwandert, wahrscheinlich von Terroristen, kann man schon dann bald sagen. Denn als ich da war, 89 oder 88, da in Karachi bei Dr. Ruth V., da war das noch so friedlich, da konnten man noch gut zusammen leben, trotz all dieser entsetzlichen Armut da in Karachi. Das ist das eine. Und ich denke, dass dieser Bischof Francis auch wahrscheinlich so einen Orden verdient hätte schon, glaube ich, wenn es auch jetzt nicht er war. Ja, der dort, erst hatte ich mich gefreut, aber es war doch ein anderer, der genau denselben Namen hat, ja?
Also es gibt einmal diesen Bischof Andrew Francis, ja, der Schirmherr der Organisation Glas ist, der nicht so die aktive Arbeit macht, und diesen Nein Joseph Francis, der den Preis bekommen hat, aber schon in den 80er Jahren ist in Pakistan unter dem Diktator Zia-ul-Haq eine starke Islamisierung mit den islamischen Gesetzen eingetreten.
Das sind die Gesetze und andere. Gesetze schon, ja.
Und dass diese radikalen Taliban-Kräfte jetzt auch Pakistan im Sinne einer Talibanisierung unterwandern, das ist jetzt erst in den letzten Jahren stark geworden.
Ja, damals war es von Afghanistan, kamen die schon alle rüber geflüchtet. Das war auch ein Elend, auch mit einer ganz anderen Lepra, viele behaftet. Aber ich wollte jetzt nochmal zurück zu anderen Staaten, zum Beispiel zum Staat Orissa. Da ist meine Frage, das habe ich jetzt gerade gesehen, auch bei Kirche in Not, ein Bischof, dessen Arbeit von 25 Jahren total zerschlagen ist und wo ja auch tausende Christen, also im Vergleich zu dem Kloster da in der Türkei, was ja auch schlimm ist, ist es ja noch viel, viel stärker ein Projekt, was so hilfsbedürftig ist und wo man auch gar nicht weiß, wer soll denn da helfen, wenn die Regierung nicht eingreift, weil sie die Stimmen der Hindus braucht, dass diesen Christen wieder Hilfe, dass sie Hilfe erfahren. Das ist ja ich weiß gar nicht, wo da eigentlich die Hilfe ansetzen soll. Wenn die Regierung auch hier wieder so sich zurückhaltend verhält, auch wegen der Wahlen, wie sind Sie da auch mit involviert?
Sie meinen jetzt den indischen Bundesstaat Orissa?
Orissa meine ich,
ja, natürlich. Nicht ganz Indien, natürlich. Natürlich sind wir da informiert und orientiert. Also ich habe auch Kontakt zu dem Bischof aufzunehmen versucht und er hat leider auf mein Fax nicht geantwortet. Wir stehen aber eng mit Kirche in Not in Kontakt.
Ja, das wollte
Doch
ich auch
sind
fragen.
Ja auch hunderte, tausende Häuser zerstört worden, ja. Christen umgebracht worden, also diese schlimmen Ausschreitungen in Orissa. Und diese Regierung in Orissa hat eigentlich versprochen, Entschädigungen zu zahlen. Sie hat auch kleine Entschädigungen gezahlt, aber das reicht nicht aus.
Und die Christen haben noch zu viel Angst, sie kommen gar nicht zurück, weil sie wissen, es passiert ihnen wieder, weil sie das fürchten. Und deswegen.
Ja, viele Christen sind noch in Lagern, ja, haben die Lager nicht verlassen. Mhm. Und es gibt jetzt auch Wahlen, sicher auch in Indien. Und Indien beobachten wir schon lange. Also die Sache ist ja die, dass die Bundesregierung in Indien, die Zentralregierung, eigentlich eher ja säkular ist und in diesen Staaten die BJP-Partei regiert. Und das ist natürlich schwierig, da etwas zu machen. Aber wir versuchen über Kirche in Not, die direkte Kontakte da hat, etwas zu helfen auch.
Da wäre schon auch ein Einsatz, ein größerer Einsatz nötig. Ich danke erstmal für Ihren Einsatz wieder. Ja, wenn wir sie nicht hätten, also das wäre ja schlimm. Es wäre ja ganz schlimm, wenn wir jetzt diese Organisation nicht hätten und auch besonders Ihre Organisation, die ja auch vor allen Dingen auch für diese Häftlinge in den Gefängnissen der DDR, das war ja eine ganz große Hilfe und das darf man auch überhaupt nicht vergessen, finde ich. Nochmal Dankeschön.
Ja, doch, wenn ich das ganz kurz aufgreifen darf, also 20 Jahre Mauerfall in diesem Jahr, im Herbst 2009 und 20 Jahre Wiedervereinigung, da hat unsere Organisation, die als Feindorganisation der DDR erklärt wurde, also Mielke, hat die... das müsste noch mehr bei uns, wir haben unheimlich viele Akten, sollte ein Hörer irgendwie die Möglichkeit haben, auch ehrenamtlich oder gegen geringe Bezahlung unsere vielen Akten aufzuarbeiten, zu 20 Jahre Mauerfall, da wären wir dankbar, ja.
Was ist denn da aufzuarbeiten? Wie ist
vieles,
das denn dann so?
Vieles lagert bei, lagert bei uns Briefe von Dissidenten. Wir haben den ganzen Keller bei uns voll.
Ja.
Und wir hatten jetzt bei der Jahresversammlung am Rande gesagt, wir brauchen irgendwie Kräfte, die gerade zu diesem Jubiläum unsere Arbeit damals, so Bürgerrechtler in der DDR aufarbeiten, weil bei uns sind ja auch Leute, die Menschenrechtsausschüsse der DDR geleitet haben, mit dem Tod bedroht worden, Mordanschläge hat es gegeben. Und da ist die IGFM sehr angegriffen worden. Also sollten Hörer helfen wollen, bei uns ist am meisten Lagerzeit bei uns.
Ich war schon mal bei Ihnen da, mit Rumänien, die Brüche.
Wenn ich das dazu sagen darf, Herr Flick,
ja?
Das ist ja ein schöner Aufruf. Vielleicht, wenn jemand das gerne tun möchte, kann er sich nachher beim Hörerservice melden. Ich werde die Sendung des Hörerservice am Ende ankündigen und dann kann man sich melden und sich mit Ihnen gerne in Verbindung setzen.
Ja, gerne. Also die Unterkunft könnten wir auch stellen, wenn gerade 20 Jahre Mauerfall und 20 Jahre Wiedervereinigung. Wir haben am Rande der Realversammlung gesagt, wir haben nicht die Kräfte, das aufzuarbeiten.
Also wer da Interesse hat, der meldet sich nachher. Ich sage die Nummer am Ende der Sendung durch. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Fechler, und alles Gute Ihnen. Ein Thema, was noch sehr bewegt, ist das Thema Russland. Herr Langer, Sie haben es gerade schon erzählt, dass bei der Jahresversammlung Soldatenmütter gesprochen haben über die Zustände in der russischen Armee, der lupenreinen Demokratie, wie unser ehemaliger Bundeskanzler so schön sagte. Wie steht es denn um die Menschenrechte dort?
Die Frauen von den Wehrpflichten. Die Mütter von Wehrpflichtigen haben sich zusammengeschlossen zu einem Komitee der Soldatenmütter in Russland. Es ist eine Organisation, die das Leid der jungen Soldaten erkannt hat und die sich insbesondere um diese Wehrpflichtigen kümmert. Russland hat zurzeit aus demografischen Gründen zu wenig junge Männer für den Wehrdienst, für die Vorstellungen der Größe der russischen Armee. Und deshalb werden viele in diese Armee hinein gezwungen. Selbst Leute, die untauglich sind oder psychisch es nicht aushalten. Es gibt eine hohe Zahl von schweren Gesundheitsschäden in der Armee infolge des Dienstes, infolge der Folter, kann man sagen, in der Armee, der mangelhaften Unterbringung, des psychischen Terrors und der katastrophalen Verhältnisse in den Kasernen. Und dieses Komitee der russischen Soldatenmütter wird geleitet von einer Frau Anna Poljakova. Und sie war anwesend und hat Einzelheiten über diese katastrophale Situation dargestellt. Sie selbst und andere ihrer Organisation reisen in die Kasernen, in die Unterkünfte, sprechen mit den jungen Leuten, klären sie auf im Gespräch und mit Handreichungen, mit Dokumenten über die Rechte, die formalen Rechte der jungen Soldaten und bemühen sich, ihnen zu helfen bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Land. Insbesondere auch dann, wenn es zu militärischen Einsätzen kommt, wie in dem Kaukasusgebiet, wo die Leute zunächst mal freiwillig hin sollten, aber die Freiwilligkeit dieser Einsätze wird erzwungen, bis hin zu gefälschten Unterschriften von den Wehrpflichtigen, dass sie dort in den Einsatz gehen müssen. Und über dieses Unrecht kämpft dieses Komitee nicht nur im Lande, sondern versucht auch die Weltöffentlichkeit darüber zu informieren, sodass der internationale Druck auf die Regierung in Russland, diesem Zustand ein Ende zu bereiten, zunimmt.
Welchen Erfolg kann man denn da verzeichnen?
Es gibt eine Vielzahl von Einzelerfolgen und darüber spricht die Frau Poljakova gerne und vehement, wo sie erklären kann, was sie bei Einzelnen erreicht hat, um sie herauszuholen, um ihnen juristisch beizustehen und auch nach der Entlassung sie zu betreuen, damit sie wieder ihren Weg in das seelische Gleichgewicht finden und zurück in die Gesellschaft. Und sie versucht auch die, die eigentlich gar nicht militärtauglich sind, von einer zwangsweisen Rekrutierung, kann man sagen, zu bewahren. Und haben dabei Teilerfolge.
So viel zu Russland. Ein Land möchten wir gerne noch ansprechen. Es geht um die Sängerin Helen Berhane, die ja auch an der Jahresversammlung anwesend war und ich glaube dort auch gesungen hat, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, unsere Jahresversammlung nicht, aber sie ist eine hervorragende Gospelsängerin. Wir haben sie im Juni auch hier in Frankfurt erlebt bei einer freikirchlichen Veranstaltung und wir hoffen, dass sie am 22. Mai, wir haben eine Veranstaltung beim Evangelischen Kirchentag in Bremen, dass sie da auftreten kann und auch singen kann. Also es gibt 3000 um ihres Glaubens willen inhaftierte Christen, hauptsächlich freikirchliche Christen, die in Eritrea in Haftzellen, in unterirdischen Zellen sind, in Metallcontainern, ganz schlimme Situation. Und die Helen Berhane war selber 30 Monate in solcher Folterhaft. Sie hat christliche Lieder gesungen und verbreitet. Das hat der neomarxistischen Regierung in Eritrea nicht gepasst und internationale Öffentlichkeit hat sich für sie eingesetzt, wir auch. Ich bearbeite immer einen Gefangenen des Monates. Sie war Anfang 2005 Gefangene des Monates bei uns und sie konnte dann endlich freikommen. Sie lebt halt im Exil in Dänemark und ihr Anliegen ist es, eben diese Verfolgung in Eritrea aufzugreifen, eine Stimme diesen Menschen zu geben, die dort in schlimmer Haft sind. Und wir wollen überhaupt diese ganze Situation in Eritrea, wo es auch andere Menschenrechtsverletzungen gibt, also nicht nur Unterdrückung der Religionsfreiheit, viele Dinge, das wollen wir mehr aufgreifen. Und Helen Berhane fühlt sich als Sprachrohr dieser Verfolgung in Eritrea. Ist eine gut aussehende 35-jährige Sängerin, die, wie ich es empfunden habe, nach ihrer Haft im Glauben noch vertieft worden ist. Sie war zunächst auf Krücken im Rollstuhl, jetzt geht es ihr etwas besser, aber sie will einmal auf Jesus hinweisen, der ihr geholfen hat in der Haft und auf diese weitere Verfolgung in Eritrea.
Sie ist eventuell bald zu hören, so war es richtig?
Ja.
Beim Evangelischen Kirchentag, so hoffe ich.
Ja, wir haben am 22. Mai da eine Veranstaltung um 13 Uhr im Schuppen 1, dort in der Überseestadt. Wir haben ja einen Stand auch dort die ganze Zeit, auch in Schuppen 1, Überseestadt J13. Dort werden wir auch über diese Dinge informieren.
Ja, Herr Flick und Herr Langer, wir kommen zum Ende und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Sie sich freuen würden, wenn jemand gerne den Keller durchsichten würde bei Ihnen, 20 Jahre Mauerfall, und dort die ganze Post und Akten durcharbeitet und auswerten könnte. Eine Frage zum Schluss. Was ist denn Ihre große Hoffnung für 2009, Herr Langer?
Zunächst habe ich mal die Hoffnung, dass auch diese Sendung dazu beiträgt, dass mehr Leute noch an der Arbeit der Menschenrechte interessiert ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass man im Internet über unsere Arbeit mehr nachlesen kann unter www.igfm.de. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass unsere Organisation neben dem politischen und Öffentlichkeitsarbeit auch eine sehr starke humanitäre Arbeit leistet. Wir versenden Pakete, Hilfssendungen in verschiedene Länder. Wir sammeln Geld, um bestimmte Projekte zu unterstützen und zu fördern, wie zum Beispiel Schutzhäuser oder auch mal juristische Ausbildungen. Und so gibt es eine Unzahl von Projekten, wo immer Geld gebraucht wird. Und wer die Arbeit unterstützen will, findet über die Webseite der IGFM die Konten und die Projekte und kann sich an uns auch direkt wenden, um eigene Ideen für Hilfe einzubringen. Und wir würden uns darüber sehr freuen. Das ist also ein Großteil meiner Hoffnung. Darüber habe ich Hoffnungen hinaus, zum Beispiel für die positive Entwicklung der Situation im Irak, über die Verhältnisse in der Türkei. Eine Vielzahl könnte ich hinzufügen. Ohne Hoffnung ist die Arbeit der Menschenrechtler verloren. Aus dieser Hoffnung heraus schöpfen wir die Kraft, unser Gebet und unseren Mut.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Flick, möchten Sie noch ein Schlusswort sprechen?
Ich fand, das waren markante Sätze, die Herr Lange formuliert hat. Und da ist vieles Gutes gesagt worden. Ich wünsche mir im Sinne der Sendung, dass Menschenrechtsverteidiger geschützt arbeiten können und dass sich dadurch die Situation der Menschenrechte in einigen Ländern bessert.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen natürlich weiterhin für Ihren Einsatz und Ihre Arbeit Gottes Segen und viel Erfolg und viele Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und damit sage ich auch gleich die Nummer vom Hörerservice durch, wo man die Kontaktdaten zur IGFM erhalten kann. Und zwar die Telefonnummer lautet 0700 75 25 75 25. Man kann die Sendung auch als Podcast aus dem Internet downloaden unter www.horeb.org. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und verabschiede mich von Ihnen, Ihre Katja Karif.